Heute mit Pastor Joseph Prinz.
Aber der Unterschied zwischen Maria und Martha von Bethanien, den Schwestern von Lazarus, und Maria Magdalena liegt darin. Maria Magdalena kam am dritten Tag mit Gewürzen, um Jesu Körper zu salben. Sie liebte Jesus von ganzem Herzen, aber ihr Kopf verstand nicht viel. Ihr fehlte die geistliche Intelligenz. Sie erwartete, dass Jesus tot sein würde, obwohl er immer wieder erwähnt hatte, dass er auferstehen würde. Unser Herr Jesus ist auferstanden und herrscht über alles. Sie hielt ihn sogar für einen Gärtner, als sie ihm nach seiner Auferstehung begegnete und ihn bat, ihr zu zeigen, wo sie ihn hingelegt hatten. Liebe kennt keine Vernunft. Sie wollte ihn allein wegbringen. Das ist die Sprache der Liebe. Ohne Zweifel, sie liebte Jesus von Herzen und Jesus erkannte und erwiderte diese Liebe. Sie war die Erste, die ihm nach seiner Auferstehung begegnete. Aber im Vergleich zu Maria von Bethanien fehlte ihr geistliche Einsicht, denn Maria aus Bethanien war an jenem Morgen nicht da. Es gibt übrigens einige Marias in der Bibel. Es ist ein häufiger Name. Aber Maria aus Bethanien fehlte. Interessant, oder? Warum? Weil sie das Einzige getan hat, was nötig war. Sie verbrachte Zeit zu Jesu Füßen und hörte ihm zu. Sie wusste von seiner Auferstehung. Er hatte es ihr erzählt. Martha war zu beschäftigt, um zuzuhören, aber Maria informierte Martha später. Selbst Petrus und Johannes eilten zum Grab, um nachzusehen. Aber sie? Sie war nicht dort. Das zeigt ihre geistliche Intelligenz. Diese Familie ist wirklich etwas Besonderes. Als Jesus als Mensch auf der Erde lebte, geschah eine Tragödie. Ihr Bruder starb. Lazarus lag im Sterben. Als Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Aber es ist seltsam, Lazarus lag im Sterben und Jesus wurde darüber unterrichtet. Und es wird betont, dass Jesus Martha und ihre Schwester und Lazarus liebte. Jetzt aufgepasst. Als er nun hörte, dass jener krank sei, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Ist dir das aufgefallen? Er erfuhr, dass sein geliebter Freund krank war und gerade deswegen verweilte er noch länger dort. Siehst du den Zusammenhang? Im Klartext, Jesus hatte Martha, ihre Schwester und Lazarus lieb. Als er von Lazarus' Zustand erfuhr, muss er also gerade deswegen sein Kommen hinausgezögert haben. Weil er sie so sehr liebte. Er liebte Martha, Maria und Lazarus. Gerade weil er sie liebte, wartete er. Wenn in Vers 5 steht, dass Jesus Martha, ihre Schwester und Lazarus liebte und danach folgt, dass er noch zwei Tage blieb, nachdem er von Lazarus' Krankheit erfuhr, dann bedeutet das, er wartete genau deshalb, weil er sie so liebte. Doch Lazarus starb trotzdem. Kannst du das nachvollziehen? Das ist etwas, was wir nicht immer ganz fassen können. Wir wissen aus dem Bericht in Johannes, dass Lazarus schon vier Tage tot war, als Jesus ihn wieder zum Leben erweckte. Hier zeigt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das bedeutet, für Gläubige gibt es keinen Tod. Aber genau wegen dieses Todes zögerte Jesus. Er wollte, dass sie eine noch tiefere Erkenntnis von ihm bekommen als alle anderen. Denn genau das erfuhren sie. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ist das nicht beeindruckend? Man würde doch denken, zuerst das Leben, dann der Tod und dann die Auferstehung. Aber Jesus dreht das um. Das wahre Leben beginnt mit der Auferstehung. Jetzt, in diesem Moment, bist du ein auferstandener Geist in einem Körper, der noch nicht auferstanden ist. Du kannst also nicht wirklich sterben, denn der Tod ist bereits überwunden. Es mag sein, dass dein Herz eines Tages aufhört zu schlagen, aber du stirbst nicht wirklich. Die Welt mag vielleicht sagen, du seist gestorben, aber in Wirklichkeit wechselst du nur den Ort. Dein Tod fand bereits im Tod Jesu statt. Der Tod Jesu am Kreuz war der Tod, der alle Tode überwunden hat. Der Tag, an dem der Tod selbst starb. Welch wunderbarer Tag. Jesus ist von den Toten auferstanden und wird nie wieder sterben. Deshalb fordert die Bibel uns auf, uns selbst als auferstanden zu sehen. Obwohl du physisch auf der Erde bist, bist du geistlich gesehen schon auferstanden. Eines Tages bekommst du einen neuen Körper, sei es, weil dein Herz aufhört zu schlagen oder weil du noch lebst, wenn Jesus zurückkehrt. In jedem Fall wirst du in Ewigkeit weiterleben. Wenn der Herr also mal zögert, hat er eine besondere Erkenntnis für dich, die sonst niemand erhalten kann. In der Bibel gibt es das Prinzip der Wiederherstellung. Wenn Gott dir etwas zurückgibt, dann nicht, weil er es dir weggenommen hat, sondern weil er es für dich wiederherstellen möchte. Das Thema Wiederherstellung ist so tiefgründig. Wenn Gott wiederherstellt, dann ist das Ergebnis immer besser, sei es in der Quantität oder in der Qualität. Stell dir vor, du verlierst deinen Partner oder ein Kind. Gott wird dir nicht 10 neue Partner schicken. Aber er könnte dir einen Partner schicken, der 10-mal besser für dich ist. Oder ein wunderbares Kind. Das nächste Kind könnte Qualitäten besitzen, die 7-mal stärker hervortreten. Denk an David. Sein Verhältnis mit Bathsheba, aus dem ein Kind entstand, war ein gravierender Fehler. Und aufgrund von Davids Sünde starb das Kind. Obwohl David, laut der Bibel, 18 Söhne hatte, wandte er sich in seiner Trauer an Gott. Als er vom Tod des Kindes erfuhr, betete er den Herrn an. In dem Vers hier heißt es, dass er ins Heiligtum des Herrn ging und zu ihm betete. Sobald er vom Tod des Kindes erfuhr, betete er den Herrn an. Weiter. Vers 21. Seine Berater fragten ihn, was machst du da? David antwortete, ich habe gefastet und geweint, als das Kind noch lebte, denn ich sagte mir, wer weiß, vielleicht wird der Herr mir gnädig sein und das Kind am Leben lassen. Aber warum sollte ich fasten, wenn es tot ist? Kann ich es damit wieder zurückholen? Eines Tages werde ich zu ihm gehen, aber es kann nicht zu mir zurückkehren. Alle Kinder kommen in den Himmel. Danach tröstete David Bathsheba, seine nunmehr rechtmäßige Frau, und schlief mit ihr. Sie wurde schwanger und gebar einen Sohn, den sie Salomo nannten. Gott liebte dieses Kind, denn es war ein Kind der Wiederherstellung, geboren aus einem Verlust. David reagierte richtig. David reagierte nicht mit Verbitterung auf seinen Verlust, sondern wandte sich an Gott und wurde mit Salomo beschenkt.
Amen.
Vergiss nicht, David hatte 18 Söhne und eine Tochter. Aber von all diesen Söhnen und seinen vielen Frauen und Nebenfrauen wählte Gott Bathsheba aus. Und das nächste Kind war Salomo. Wenn du etwas verloren hast, ist es nie wirklich verloren. Schau, als er nun hörte, dass jener krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Hier gibt es offensichtlich eine Verzögerung, die wir nicht ganz begreifen, aber am Ende führt sie zu einer tieferen Erkenntnis. Vielleicht sagst du ja, Pastor, ich bete schon so lange und ich bin sicher, Gott möchte, dass ich dies erhalte. Es steht in der Bibel, du hast es uns erzählt. Aber wo ist das Ergebnis? Auch David hat manchmal gezweifelt. Hat Gott seine Barmherzigkeit vergessen? Warum lässt er mich warten? Hat er mich übersehen? Und auch Abraham hatte solche Momente, nicht wahr? Als Gott ihn aus Ur in Chaldäa rief, dem heutigen Irak, versprach er ihm ein Land und sagte, dass er eine große Nation begründen würde. Aber wie soll das ohne Kinder funktionieren? Wie soll ein großes Volk entstehen, wenn man überhaupt keine Nachkommen hat? Gott hatte ihm versprochen, aus ihm eine große Nation entstehen zu lassen, aber er hatte nicht mal ein Baby. Sarah konnte keine Kinder bekommen, und das schon ihr Leben lang. Sie war damals 65 und er 75. Aber sie vertrauten Gott und zogen ins Land Kanaan. Abraham war kein perfekter Mensch. Stell dir vor, du wärst an Abrahams Stelle. Jahr um Jahr wartest du. Und dabei hat Gott selbst dieses Versprechen gegeben. Mal dir diese Situation einmal aus. Stephanus spricht in der Apostelgeschichte davon, dass der Gott der Herrlichkeit Abraham erschien. Gott erschien Abraham als Gott der Herrlichkeit. Stell dir dieses überwältigende Licht vor, das von ihm ausstrahlte, als Gott ihm diese Zusage machte. Ich mache aus dir eine große Nation. Aber die Zeit verging. Und mit jedem Monat, der ins Land ging, wuchs die Traurigkeit in Sarah. Aus Wochen wurden Monate. Und aus Monaten wurden Jahre. Schließlich verstrichen sogar Jahrzehnte. Und das Versprechen erfüllte sich immer noch nicht. Ich spreche jetzt von dir und deinem Glauben und den Momenten, in denen du dich fragst, warum passiert das? Denn du bist etwas ganz Besonderes, genau wie Abraham es war. Abraham sah, wie in anderen Völkern Kinder zur Welt kamen. Überall, wo er hinkam, in jeder Stadt sah er schwangere Frauen. Er sah, wie bei den Philistern überall Kinder geboren wurden. Jeder Ort, den er besuchte, jede Stadt, überall sah er schwangere Frauen, sogar in Ägypten. Einige von ihnen waren so schwanger, dass sie von Dienern getragen wurden, weil sie Drillinge, Vierlinge oder sogar Sechslinge erwarteten. Und das, obwohl sie Heiden waren. Überall Kinder, nur bei ihm nicht. Und wer weiß, vielleicht hat Sarah ihn in stillen Momenten gefragt, was läuft hier schief, Abraham? Liegen wir mit unserem Glauben vielleicht doch falsch? Jetzt will ich dir etwas über den Teufel erzählen. Der Teufel will deine Zeiten des Wartens, in denen nichts geschieht, in Zeiten des Zweifelns verwandeln. Wenn du fest daran glaubst und wie Hiob sagst, selbst wenn er mich tötet, werde ich ihm vertrauen, dann wird er versuchen, dich anders zu treffen. Liegt vielleicht ein Fehler bei dir? Eine Sünde? Hast du in der Vergangenheit etwas falsch gemacht, das dich jetzt einholt? Klar, mit Gott ist alles in Ordnung, aber vielleicht stimmt etwas mit dir nicht oder mit deiner Frau oder deinen Eltern. Der Teufel sucht ständig nach Gründen, dich zu beschuldigen. Er wird bei jeder Gelegenheit versuchen, dich zu verurteilen. Denn Schuldgefühle führen oft dazu, dass man denselben Fehler wiederholt. Davon sprachen wir letzte Woche. Ich möchte dir einen Erlebnisbericht weitergeben, der mich kürzlich erreichte und der dir bestimmt Hoffnung gibt. Er kommt von einer Frau namens Kimberly aus Kalifornien, USA. Sie schreibt, ich begann vor etwa 6 Monaten zur Herrschaft bestimmt zu lesen. Und mein Leben hat sich total verändert. Obwohl ich im Glauben aufgewachsen war, war mir die Botschaft der Gnade bis dahin unbekannt. Ich leite eine Gemeinde in Südkalifornien und bin auch Seelsorgerin in einem Frauen-Evangelisationscamp, das gleichzeitig ein Frauengefängnis ist. Der Herr führte mich dazu, den Frauen direkt aus ihrem Buch vorzulesen. Diese Frau betreut also all diese inhaftierten Frauen in diesem Camp. Und sie berichtet, dass Gott diese Botschaft gebraucht, um Herzen zu heilen und Gefangene zu befreien. Es geschehen körperliche Heilungen und falsche Denkweisen werden korrigiert. Viele der Frauen werden von ihren Süchten befreit und ihre zerrütteten Leben durch Gottes große Liebe umgewandelt. Das sind Inhaftierte. Ist das nicht erstaunlich? Ich bin unendlich dankbar, dass sie die Wahrheit über Gottes bedingungslose Liebe und überwältigende Gnade vermitteln. Möge der Herr sie und ihren Dienst reichlich segnen. Er bewirkt ganz viel, schreibt sie. Preist den Herrn! Halleluja! Danke, Jesus! Ich glaube, dass viele Menschen in solchen Einrichtungen meine Sendung im Fernsehen verfolgen und zum Glauben finden. Es ist wunderbar zu wissen, dass Menschen durchs Zuschauen zu Jesus finden. Ihm sei die Ehre. Bücher können Orte erreichen, an die ich nicht kommen kann, auch DVDs und CDs. Ich bin überzeugt, dass solche Erfindungen von Gott inspiriert sind. Also, Abraham war in einer schwierigen Lage. Wegen der Verzögerung kamen Zweifel auf. Schuldgefühle. Du hast sicher etwas falsch gemacht. Dein Zögern ist schuld. Als Gott ihm befahl, nach Kanaan zu gehen, zögerte er. Anstatt nur mit seiner Frau zu gehen, wie Gott es wollte, und alles andere zurückzulassen, nahm er seinen Vater Terach mit. Lustigerweise heißt Terach auf Hebräisch Verzögerung. Und Lot, der nur für Probleme sorgte, war auch dabei. Erst als Terach, die Verzögerung, starb, handelte Gott. Doch als sie in Kanaan ankamen, gab es eine Hungersnot. Nicht gerade der beste Zeitpunkt. Abraham hat vielleicht nicht immer das Richtige getan. Er ging nach Ägypten, anstatt zu bleiben. Das führte dazu, dass er dem Pharao in Bezug auf seine Frau eine Lüge auftischte und später Hagar, eine ägyptische Sklavin, mitnahm. Das hätte nie passieren dürfen. Aber hat Gott ihn deswegen im Stich gelassen? Verzögerte sich die Geburt seines Kindes wegen dieser Fehler? Nein, Gott hatte eine besondere Offenbarung für ihn vorgesehen. All die heidnischen Frauen, die schwanger waren, würden das nie verstehen. Ich kenne Frauen, die sich ein Kind wünschen. In der Bibel sehe ich immer wieder, dass unfruchtbare Frauen, die Gott vertrauen, schließlich nach langem Warten echte Wunderkinder zur Welt bringen. Richtige Champions. Sarah hatte Isaak. Manoach bekam im hohen Alter Simson. Und Zacharias und Elisabeth im Neuen Testament? Zacharias bedeutet, Gott erinnert sich. Und Elisabeth heißt, Gottes Versprechen. Gott erinnert sich an sein Versprechen. Sie bekamen im Alter Johannes. Sein Name bedeutet Gnade. Im hohen Alter. Wenn ein Kind aus echtem Glauben geboren wird, ist das etwas Besonderes. Während andere einfach zusammenkommen und Kinder bekommen, musste Abraham zusehen und warten. Vielleicht kam ein Philister vorbei und sagte, bete doch zu deinem Gott. Er konnte nur hoffen und glauben. Wie fühlte er sich, wenn er sah, wie andere gesegnet wurden? Ja, sie hatten Kinder, aber waren diese Kinder auch herausragend? Dein Kind wird es sein. Das verspreche ich dir. Und wenn dieses Kind geboren wird, wird es ein echtes Wunder sein. Weißt du, wie lange Abraham gewartet hat, bis Isaak endlich zur Welt kam? In der Zeit hat er sich redlich bemüht. Er hörte auf seine Frau Sarah, die meinte, es sieht so aus, als ob Gott nicht möchte, dass ich Kinder bekomme. Also schlug sie vor, warum gehst du nicht zu meiner Dienerin Hagar? Abraham tat es, und durch Hagar kam Ismael zur Welt. Aber dann wurde Hagar überheblich, weil sie von ihrem Herrn Abraham schwanger war. Und Sarah war sauer, weil Hagar auf sie herabschaute. Das ist alles deine Schuld, warf Sarah Abraham vor. Man kann sich nur vorstellen, wie heftig ihre Streits gewesen sein müssen. Die ganze Zeit fragte sich Abraham, wo bleibt dein Versprechen, Gott? Befindest du dich vielleicht auch in einer solchen Lage? Kannst du dir vorstellen, dass er 24 Jahre gewartet hat? Wie in dem Song. Das war etwas für die ältere Generation unter uns. Ich klinge jetzt so, als wäre ich noch jung. Gott sei Dank. Aber ja, er hat 24 Jahre gewartet, der gute alte Abraham. Und als der Junge schließlich kam, war es ein Triumph. Und kurz davor passierte noch etwas. Abraham reiste in ein Philistergebiet. Und Abimelech, ein König der Philister, sah Sarah, die damals fast 90 Jahre alt war. Das zeigt, wenn Gott dich warten lässt, dann erneuert und verjüngt er dich. Wenn Gott dich warten lässt, wird er dich jung halten. Wenn Gott dich warten lässt, wird er an deinem Körper etwas tun, was anderen Frauen nicht widerfährt. Sarah war 90 und etwas geschah mit ihrem Körper, dass sie so umwerfend aussah, dass sogar ein heidnischer König, der nur nach dem Äußeren geht, von ihr beeindruckt war. Den König interessierten Sarahs geistliche Qualitäten nicht. Er schaute nur auf die äußere Attraktivität. Gott hatte Sarah also buchstäblich verjüngt. Es gab auch andere Anschuldigungen des Teufels gegen sie, die sie vom Dienst abhalten sollten. Denn Gottes Volk will immer dienen. Es ist erstaunlich, die Gnade verwandelt einen Dieb in einen Geber. Im Epheserbrief heißt es, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Nicht einfach, hör auf zu stehlen. Das Gesetz sagt uns einfach, du sollst nicht stehlen. Doch nur nicht zu stehlen macht dich noch nicht zu einem wahren Segen für andere. Es ist die Gnade, die einen Dieb in einen Geber verwandelt. Also diese Vorstellung, dass wir mehr sündigen sollten, damit die Gnade überfließt? Unsinn! Wer solche Fragen stellt und meint, das Evangelium sei zu leichtfertig, hat niemals die wahrhaft erhebende Kraft der Gnade gespürt. Gnade hebt dich empor. Heilig dich, mach dich königlich. Denk doch nur mal an Jesus. Trotz seiner Nähe zu den Armen strahlte er königliche Würde aus. Es war, als würde ein König unter den Armen wandeln. Stell dir vor, du begegnest in einem armen Viertel einem 14-Jährigen, der sich trotz allem wie ein Prinz verhält. Man würde denken, er ist fehl am Platz. Vielleicht hat er sich verirrt. Wenn man dann aber herausfindet, dass er dort lebt, in einer heruntergekommenen kleinen Unterkunft unter illegalen Hausbesetzern, würde man sich fragen, woher er sein vornehmes Verhalten hat. Hat er vielleicht königliches Blut? Bei Jesus war es ähnlich. Und genauso sollte es dir in deinem Alltag gehen. Die Menschen um dich herum sollten spüren, dass sie in der Nähe von etwas Besonderem, von jemandem mit königlicher Ausstrahlung sind.
Amen?
Natürlich heißt das nicht, dass du erwartest, dass sie dir huldigen und dir den Ring an deiner Hand küssen. Das wäre purer Hochmut und Gott verabscheut Hochmut. Er gibt den Demütigen seine Gnade. Schauen wir uns die Geschichte aus 1. Mose 20 an. Abraham aber legte Fürbitte ein bei Gott. Da heilte Gott Abimelech und seine Frau und seine Mägde, dass sie wieder Kinder gebären konnten. Das ist interessant, denn es ist das erste Mal, dass die Bibel von Heilung spricht. Ein solches erstes Auftauchen hat oft eine tiefe Bedeutung. Und was lernen wir hier? Abraham betete für Abimelech und Gott heilte ihn und seine Familie, sodass sie Kinder zeugen konnten. Denn der Herr hatte zuvor jeden Mutterleib im Haus Abimelechs fest verschlossen, um Sarahs, der Frau Abrahams, willen. Abimelech wollte die atemberaubende 90-jährige Sarah zu seiner Frau machen, doch Gott warnte ihn. Da bekam er es mit der Angst. Oh, ich wusste ja nicht, dass sie Abrahams Frau ist. Dann gib sie ihm schnell wieder zurück, sagte Gott. Er ist ein Prophet, gib sie ihm zurück, denn wenn du ihm seine Frau wegnimmst, bist du tot. Da bekam Abimelech Angst. Und trotzdem betete Abraham für ihn, dass Gott die Mutterleiber in seinem Haus öffnen möge. Denn der Herr hatte zuvor jeden Mutterleib im Haus Abimelechs fest verschlossen. Abraham betete dafür, obwohl seine eigene Frau Sarah schon seit so vielen Jahren hoffte, endlich schwanger zu werden.
So.
Der Teufel wird immer versuchen, dir das Gefühl eines Heuchlers zu geben. Aber genau hier zeigt sich Gottes Weisheit. Wenn du selbst noch auf ein Wunder wartest, dann sei ein Segen für jemand anderen. Bete für ihn. Und schau, was im nächsten Kapitel steht. Es ist eigentlich alles ein fließender Zusammenhang. Da steht, und der Herr suchte Sarah heim, wie er verheißen hatte. Und der Herr handelte an Sarah, wie er geredet hatte. Und warum steht das genau, nachdem er für fruchtbare Mütter betete? Warum wohl? Gott möchte, dass du verstehst. Du sollst nicht aufhören, für Kranke zu beten, auch wenn du selbst krank bist. Auch wenn du selbst noch auf ein Wunder wartest, diene anderen.
Amen.
Und du musst niemandem vor dem Gebet deine Geschichte erzählen. Genauso wenig wie ein Arzt vor einer Operation sagen würde, ich bin noch in der Ausbildung. Aber Gott rät uns. Betet gerade in den Bereichen, in denen du selbst Hilfe benötigst. Der Teufel flüstert dir ein, wie kannst du nur? Du bist ein Heuchler. Verstehst du? 24 Jahre hat Abraham gewartet. Dann fing er an, für andere zu beten. Ich weiß nicht, ob er auch für anderes gebetet hat, aber sicher weiß ich, als er für andere Frauen betete, dass ihr Mutterleib nicht verschlossen bleiben würde. Da öffnete sich der seiner Frau. Oft sind wir so in uns selbst verstrickt. Immer geht es um meine Heilung, meine Familie. Gott wünscht sich, dass wir aus dieser Blase ausbrechen und für andere beten. Sieh dich in der Klinik um und bete für die Menschen dort. Für diese Frau, für dieses Kind, für diesen Mann. Und plötzlich merkst du, wie dein Stress und deine Sorgen schwinden. Als Hiob für seine Freunde betete, wendete Gott sein Schicksal. Der Teufel will, dass du glaubst, die Verzögerung wäre deine Schuld. Doch das stimmt nicht. Hör zu, hör gut zu. Schon im Alten Testament, denk nur an Abraham, hatte es nichts mit persönlicher Schuld zu tun. Hörst du, Gott wartete so lange, bis Abraham es selbst nicht mehr für möglich hielt. Und dann kam Isaak und die Ehre dafür ging ganz an Gott. Abraham musste eine wichtige Lektion lernen, bevor er Gottes Versprechen erlebte. Er sollte mehr Nachkommen haben als die Sterne am Himmel. Und schau dich heute um. Wir alle sind Abrahams Erben. Er hat viel mehr Nachkommen als alle schwangeren ägyptischen Frauen, als alle Philisterfrauen, die schwanger herumliefen. Heute hat Abraham mehr Nachkommen als alle Frauen zu seiner Zeit. Wir nennen uns Abrahams Kinder. Und das Wichtigste, Abraham lernte Gott auf eine Weise kennen, wie es die anderen nie taten. Manchmal verbirgt sich hinter einer Wartezeit eine tiefe Erkenntnis. Gott lässt dich manchmal warten, weil er möchte, dass du Dinge erkennst, die anderen verborgen bleiben.